Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit diesem Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 10 begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Wir fahren fort mit dem Lied Nummer 429, die Verse 1 bis 4. Allmorgen ist ganz frisch und neu.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Im Gottesdienstplan stand ja NN. Es war ursprünglich eine Vertretung geplant, aber Sie kennen mich, Ihre altbewährte Frau Otto. Wir feiern heute diesen Gottesdienst gemeinsam. Schön, dass Sie da sind. Und wer nicht so vertraut ist mit unserer Liturgie, Sie finden die liturgischen Gesänge in diesem Beiblatt. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir wollen beten mit Worten, die dem Psalm 51 entlehnt sind. Und ich bitte Sie, im Gesangbuch vorne die Seite 24 aufzuschlagen. Die Überschrift heißt Umkehr zum Leben. Und wir lesen das, wo es mit Sag ja zu mir beginnt, und ich bitte Sie, das jeweils Eingerückte mitzulesen und mitzubeten. Sag ja zu mir, wenn alles Nein sagt, weil ich so vieles falsch mache.
Wenn Menschen nicht verzeihen können, nimmst du mich an, trotz aller Schuld.
In Jesus ist uns Heil gegeben, denn er war ganz für andere da.
An ihm muss ich mein Leben messen, doch oft setz ich allein das Maß.
Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, mach mich bereit zu neuem Tun
und reiß mich aus den alten Gleisen. Ich glaube, dann wird alles gut.
Denn wenn du Ja sagst, kann ich leben. Stehst du zu mir, dann kann ich gehen.
Dann kann ich neue Lieder singen und selbst ein Lied für andere sein.
Wir sind hier zusammen.
Wir sind hier zusammen, in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr.
Großer Gott, die Welt und wir mittendrin sind unruhig und aufgewühlt. Es gibt so viele große Probleme, dass einem Angst und Bange werden kann. Lass uns nicht vor Angst vergehen, sondern dass unsere zu einer besseren Welt und einem friedlichen Miteinander beisteuern. Lass uns das Positive sehen und nicht nur auf das Schlimme starren. Meine engen Grenzen bringen wir vor dich. Gott erbarmt sich immer wieder über uns und wir hören den Spruch aus Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott, du Quelle des Lebens, du gehst allen Menschen nach, auch denen, die sich abgewendet haben, und willst sie zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Gib, dass sie sich finden lassen, dass wir uns finden lassen von dir. Lass uns wieder hinkehren zu dir und stärke immer wieder neu unseren Glauben, damit wir bei dir bleiben. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und der Heiligen Geisteskraft lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung und wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich, dass Sie sich erheben dazu.
Ich lese aus Lukas 15, die Verse 1 bis 3 und 11 bis 32, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen das Gleichnis und sprach, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöger hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und hab dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Halleluja! Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Halleluja!
Auf das Wort Gottes hin wollen wir antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen das nächste Lied aus dem Liederbuch. Das ist die Nummer 271, 1 bis 3. Gib uns Frieden jeden Tag.
Lass uns nicht allein.
Der Herr segne unser Hören und Reden, unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um einen Text von dem Propheten Hesekiel. Manchmal sagt man auch Ezechiel. Das ist aber die gleiche Person. Und dieser Text ist in einem Kapitel Hesekiel 18 in einzelnen Versen überliefert und ist moderner, als er auf den ersten Eindruck eigentlich klingt. Ich möchte zunächst ein bisschen was zum historischen Hintergrund sagen. Hesekiel wollte wie sein Vater Priester werden am Tempel in Jerusalem. Und er bereitete sich mit Mitte 20 auf diesen Dienst gewissenhaft vor. Allerdings, es kam ganz anders, als er gedacht hatte, denn die damalige Weltpolitik machte ihm einen dicken Strich durch seine Pläne. Die Babylonier damals, mit dem König Nebukadnezar an der Spitze, eroberten das Königreich Juda. Im Jahr 597 vor Christus kapitulierte dann der König Jojachin, Jerusalem fiel an die Babylonier, der König wurde ins Exil geführt und mit ihm tausende Beamte, Soldaten und Handwerker als Gefangene. Und auch Hesekiel war in dieser Gruppe dabei. Er saß also dann mit denen, die gefangen genommen, weggeführt worden waren, im babylonischen Exil nach dieser kriegerischen Katastrophe. Und dort hat Gott ihn dann in einer Vision zum Propheten berufen. Das ist in den ersten drei Kapiteln im Hesekiel-Buch erzählt. Und Hesekiel sieht in Bildern und Visionen den Götzendienst seines eigenen Volkes in Jerusalem. Das Schicksal der Zerstörung des Tempels in Jerusalem sieht er voraus. 10 Jahre später war das wirklich so und dann folgte noch eine zweite Deportationswelle. Und er sah auch die ganzen Gräueltaten der Einwohner, die vom wahren Glauben abgewichen waren und die fremde Gottheiten und Gegenstände anbeteten. Und dann bekam er von Gott die Aufgabe, da war er ungefähr 30 Jahre alt, im Exil seinem Volk zu predigen, als Prophet. Er war also zu dem Rest dieses abtrünnigen Volkes geschickt worden, um es zu warnen und Mahner zu sein und daran zu erinnern, dass Jahwe Gott war und nicht irgendwelche Statuen. In Kapitel 36 von dem Ezechiel-Buch oder Hesekiel-Buch ist aber später dann auch erwähnt, dass er dann doch noch seinem Volk auch die Rückkehr in die Heimat in Aussicht stellen konnte. Und in dieser Katastrophe der Eroberung Judas durch die Babylonier haben sich die Menschen damals natürlich gefragt, wie kann Gott das zulassen? Haben wir vielleicht Schuld auf uns geladen? Ist das eine Strafe Gottes? Warum geschehen diese Grausamkeiten? Warum dieser Krieg? Fragen, die uns sicher bekannt vorkommen. Fragen, die zu allen Zeiten und in allen Kriegen und jetzt gerade in Europa, in der Ukraine ganz aktuell sind. Die Menschen leiden, die einfachen Menschen wollen doch nur in Frieden leben. Sie fragen nach dem Warum. Sie werden deportiert, ins Ausland verschleppt und getötet. Wer im Exil ist, da versuchen die Überlebenden dann zusammenzuhalten und oft auch im Glauben Halt zu finden. Einige assimilieren sich aber auch, sie arrangieren sich. Manche hatten auch in Babylonien da ein recht gutes Leben, dann haben vielleicht da auch geheiratet. Und nach kann es sein, dass die ursprüngliche eigene Religion ja dann auch verloren geht. Von manchen Machthabern ist das so gewollt. Einige verbieten die Religionsausübung ganz. Zum Beispiel die Uiguren in China können jetzt ihre eigene Religion nicht mehr ausüben und sind in Lagern gefangen. Das war damals so und das ist heute nicht viel anders. Ich finde es erschreckend, wenn man überlegt, wie alt dieser Text ist, der Predigttext, finde ich es wirklich erschreckend, wie wenig die Menschen doch aus der Geschichte gelernt haben. Und jetzt aber zum Text. Also aus Hesekiel 18 nach der Luther-Übersetzung. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umhergehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne, jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Gesetze hält und übt, Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht mehr gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treuebruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Soweit der Bibeltext. Dieses Sprichwort in dem Vers 2 besagt, dass die Taten der Väter Folgen für die Söhne haben. Wenn die Väter saure Trauben gegessen haben, werden den Kindern, das heißt also der folgenden Generation, die Zähne stumpf. So hieß das Sprichwort. Haben die Väter gesündigt, bekommen die Söhne die Quittung dafür, ist gemeint. Durch dieses Sprichwort konnte man immer der Elterngeneration die Schuld geben für alles Negative. Das Positive hat man dann auch mal gerne sich selber zugeschrieben. Wir haben ja so ein ähnliches Sprichwort. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder was Hans nicht lernt, lernt Hänschen nimmermehr. Und solche Dinge gibt's bei uns ja auch. Natürlich ist es so, liebe Gemeinde, dass das Handeln jeder Generation Auswirkungen hat auf die folgenden. Das ist gar nicht zu leugnen und wird heutzutage auch inzwischen in der Wissenschaft, in der Epigenetik und von verschiedenen Veröffentlichungen, vor allem zu der Thematik von Kriegsenkeln und Kriegskindern in den Büchern zum Beispiel von Sabine Bode thematisiert. Wir hier in Deutschland haben ja sicher auch eine ganz besondere Aufgabe, denn unsere Vorfahren im Zweiten Weltkrieg gehörten zu den Tätern, viele unserer Vorfahren. Viele Familien mussten auch aus dem Osten fliehen und ganz von vorne anfangen, so wie jetzt die Frauen und Kinder, die aus der Ukraine oder auch aus anderen Kriegsgebieten zu uns kommen oder in den letzten Jahren schon gekommen sind. Vielleicht haben wir als Deutsche auch eine besondere Sensibilisierung dafür und haben deshalb gezögert, so viel Waffen zu liefern am Anfang. Die vielen Kinder, die jetzt kommen, sicherlich sind viele traumatisiert und um die müssen wir uns kümmern. Meine Eltern waren auch Kriegskinder und mussten auf die Flucht gehen. Das prägt eine Familie. An diesem Satz, jeder, der sündigt, soll sterben, bin ich ehrlich gesagt beim ersten Lesen hängen geblieben. Das klingt so knallhart. Gemeint ist aber in dem Zusammenhang, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und nicht mehr die Schuld auf die vorherige Generation, die Väter, abschieben kann. Es gibt also keine Sippenhaftung, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich. Man kann sich für die eine oder andere Seite entscheiden und das wird in den folgenden Versen dann ausgeführt. Die Folge der Sünde, so heißt es, ist der Tod. Was ist jetzt mit Sünde gemeint? Sünde sind in der Bibel immer alle Handlungen, die uns von Gott trennen, die den Menschen nicht dienen, die den 10 Geboten widersprechen und auch den anderen Geboten, die es damals im Alten Testament gab. Und Tod ist immer Trennung. Trennung von Gott, von den Menschen und von dem Leben. Natürlich müssen wir alle eines Tages sterben. Aber in diesem Text hier geht es darum, dass es einerseits Gerechtigkeit und auf der anderen Seite die Gottlosigkeit gibt als Gegensätze. Und man muss sich entscheiden, lebt man die Gerechtigkeit oder lebt man die Gottlosigkeit? Und an dieser Frage ist jedes einzelne Individuum gefragt. Jede und jeder muss sich vor Gott alleine verantworten. Und wer seine Meinung und sein Verhalten ändert, bekommt dann natürlich auch die Folgen zu spüren. Und wenn sich der Gottlose, der Sünden begangen hat, bekehrt und gerecht wird, dann bleibt er am Leben, verspricht Gott. So muss es der Prophet Hesekiel verkünden. Und umgekehrt, wenn der Mensch, der immer gut und gerecht gelebt hat, sich plötzlich dem Bösen und den Gräueltaten zuwendet und sie begeht, soll er sterben. Also die Taten, was vorher war, die zählen nicht mehr. Hesekiel wollte Priester in Jerusalem werden, so wie sein Vater, und hatte sich das alles so schön und harmonisch vorgestellt. Und nun das. Jetzt sitzt er in der Verbannung mit seinem Volk und ist ihnen zum Prophet geworden. Dieses Kapitel, Hesekiel 18, ist ein ganz großer Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Und wir hören das heute. Wir sind nicht im Exil. Aber wir hören das auch, tut Buße und kehrt um. Das ist eigentlich ein tolles Angebot von Gott, einen neuen, besseren Weg zum Leben einschlagen zu können und wieder völlig neu zu beginnen. Die Begründung, die steht in den Versen 23 und 32. Und da kommt ein ganz liebevoller Gott durch. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Oder, denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Gott will nicht den Tod seiner Geschöpfe, die er doch so gut geschaffen hatte. Alle diese Geschöpfe, also auch wir, haben einen eigenen Willen und können frei entscheiden. Und das ist manchmal auch das Problem. Wenn wir frei entscheiden, müssen wir dann auch die Konsequenzen tragen. Und deshalb kann Gott in diesem Text durch den Hesekiel, oder Jesus hat es später auch gesagt, nur aufrufen, kehrt um, bekehrt euch, dann werdet ihr leben. Wenn das alle beherzigen würden, liebe Gemeinde, dann sähe die Welt richtig toll aus. Frieden, Liebe und Ruhe. Aber die Menschen haben einen freien Willen und immer wieder kehren sie sich zum Bösen und zur Gewalt. Aufrufe zur Umkehr gibt's heute ja auch viele. Ob von Propheten sei einmal dahingestellt, aber Klimaaktivistinnen, Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch die Kirchen und viele, viele weise Frauen und Männer, immer wieder wird aufgerufen zum Frieden. Und jede Generation muss zur Rettung der Welt und der Menschen beitragen. Den Klimawandel spüren wir am eigenen Leib, weltweit, immer mehr. Das lässt sich nicht leugnen. Und die Weltwirtschaft und unser Wohlstand kommen so schnell ins Wanken, wie wir es nie gedacht hätten, wenn Öl und Gas knapp werden, Container fehlen und der Weizen nicht mehr geerntet oder ausgeliefert werden kann. Wir sind mittendrin in Umbrüchen, die uns noch sehr zu schaffen machen und beschäftigen werden. Da ist die Heizung 1-2 Grad runterzudrehen noch wahrscheinlich das kleinste Übel. Da müssen dann alle mitmachen und sich einbringen. Natürlich, liebe Gemeinde, haben immer die Kinder das Handeln der Eltern hinterfragt. Und das ist auch gut so. Dazu muss man auch nicht unbedingt Greta Thunberg heißen. Ich glaube, das tun alle Kinder in einem bestimmten Alter, dass sie ihre Eltern fragen, warum habt ihr damals so gehandelt und nicht anders? Das Wichtigste an dem Text in Hesekiel ist, dass Gott nicht den Tod will. Hier spricht kein Rachegott, sondern ein besorgter Gott, der die Menschen auf den richtigen Weg bringen möchte und appelliert. Er lässt uns Menschen dabei aber die Autonomie und Selbstbestimmung. Und dann sagt Jahwe, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Leichter gesagt als getan. Wie geht das? Wie macht man sich ein neues Herz und einen neuen Geist? Das schaffen wir natürlich alleine nicht. Und in Hesekiel 36, 26 sagt Gott dann hinterher, später selber, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt doch, alles, also wird das, was versteinert ist, alles weggenommen und wieder lebendig und durchblutet. Ein ganz lebendiges Herz. Und Herz ist ja nicht nur der Motor, der das Blut pumpt, sondern steht ja für unsere Seele und für die Liebe und für das Leben insgesamt. Liebe Gemeinde, durch die Taufe sind wir ja eigentlich auch zu neuen Menschen geworden. Luther hat mal gesagt, dass der alte Adam in der Taufe ersäuft. Sehr drastisch, so wie Luther halt geredet hat. Wir würden heute vielleicht formulieren, dass das alte Ich sterben muss, damit was Neues kommen kann. Und das Neue, das ist dann die herzliche Person mit einem fleischernen Herzen, die zu Jesus gehört und sich an der Vergebung der Sünden freut, dankbar für neue Chancen ist und auch gerne zur Gruppe der Christinnen und Christen, der Glaubenden weltweit gehört, die miteinander so umgehen, hoffentlich, wie Jesus es vorgelebt und gepredigt hat und die auch gerne die gute Botschaft weitersagen, wo sie sind, auch im Alltag. Und im Idealfall lebt man das auch vor. Dass das nicht immer gelingt, wissen wir natürlich und sehen wir auch. Aber das Gefühl, neu anfangen zu können, und zwar immer wieder, das ist schon wunderbar. Jesus steht und stand in der Tradition des Alten Testaments. Er ist ja ein Teil des Volkes Israel gewesen und Gottes Sohn, der in die Welt geschickt worden ist, damit die Menschen endlich kapieren, wie ernst es Gott mit seiner Botschaft ist. An einer Stelle in der Bibel heißt es, ich habe die ganzen Propheten geschickt, auf die habt ihr nicht gehört, und jetzt schicke ich meinen Sohn. Auf den sollt ihr hören. Und was haben die Menschen gemacht? Auch nicht alle auf ihn gehört. Es ist die Botschaft, dass Gott leben will und nicht den Tod. Gegen allen Augenschein in unserer Welt. Sogar Jesus, der Sohn Gottes, wurde von der damaligen römischen Besatzungsmacht hingerichtet. Aber wir wissen, er ist nicht im Tod geblieben. Gott hat Wort gehalten, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, und hat ihn von den Toten auferweckt. Selbst nach dem Tod kommt noch etwas Neues. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft überragt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen das dritte Lied, die Nummer 297, 1 bis 4. Selig seid ihr. Gemeinde aus unserer Gemeinde ist verstorben und zu Grabe getragen worden, Frau Christine Meyer. Sie verstarb im Alter von 84 Jahren. Leben wir, so leben wir im Herrn. Sterben wir, so sterben wir im Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören zum Herrn. Und wir entzünden eine Kerze für Sie und legen den Stein mit dem Namen in die Schale. Guter Gott, nimm du Frau Christine Meyer auf in dein ewiges Reich und tröste die Angehörigen mit deinem Heiligen Geist. Amen.
Ein Termin ist jetzt in der Sommerzeit nicht mehr viel zu machen, abzukündigen. Das Einzige ist, der Männerkreis lädt herzlich ein zum Austausch und Kennenlernen und zum Grillen. Genießen Sie den Beginn der Sommerpause in entspannter Runde mit aufgeschlossenen Männern. Der Termin ist am Dienstag, den 5. Juli um 19 Uhr im Gemeindezentrum Hellerhof an der Dresdner Straße 63. Die Teilnahme ist kostenfrei, inklusive Speise und Getränke. Damit besser geplant werden kann, melden Sie sich bitte an bei Wolfgang Panicek. In den Abkündigungszetteln ist eine Telefonnummer und auch eine E-Mail-Adresse angegeben. Die Kollekten, die Diakoniekollekte ist wie immer für die Unterstützung bedürftiger Menschen der eigenen Gemeinde gedacht. Die Kollekte des Ausgangs ist bestimmt für Brot für die Welt. Liberia mit Gesundheitsvorsorge gegen Säuglingssterblichkeit. In Liberia hat ein Drittel der Bevölkerung keinen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen. Die Mütter- und Säuglingssterblichkeit sind hoch. Auch Malaria und Typhus sind weit verbreitet. Brot für die Welt bildet gemeinsam mit lokalen Partnern die Mitarbeitenden in kirchlichen Krankenhäusern und Gesundheitsstationen weiter. Zudem klärt Brot für die Welt auch über das Coronavirus auf. Wir bitten herzlich, dafür zu spenden. Für die Kollekten des letzten Gottesdienstes wurden 139,94 € gegeben. Allen Spenderinnen und Spendern sei herzlich gedankt. Ist sonst noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben?
Vielleicht noch, dass es einen Kirchenkaffee gibt im Anschluss im Gemeindehaus. Können Sie gerne mit rüberkommen, trinken wir noch eine Tasse Kaffee, können uns noch ein bisschen austauschen. Und Familie Lenk verkauft wieder Marmelade. Zu den Fürbitten und zum Vater unser bitte ich Sie, noch einmal sich zu erheben. Guter Gott, wir bitten dich für alle Kriegsopfer. Wir denken an alle, die einen Menschen, einen geliebten Menschen zu Grabe tragen mussten. In der letzten Woche haben wir Christine Meyer beerdigt. Schenke ihr die ewige Ruhe. Nimm sie auf in dein Reich und steh den Angehörigen bei in aller Trauer. Wir beten für alle, die krank sind, an Leib und Seele. Wir beten und hoffen, dass es Frieden gibt zwischen allen verfeindeten Parteien, in Familien, in Bekanntschaften und weltweit. Wir beten, dass alle Menschen gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen und mithelfen, unsere so wunderschöne Erde zu bewahren und zu bebauen im guten Sinne. Wir beten für deine Kirche, dass sie wachsen möge. Wir beten auch für alle, die unterwegs sind. Bewahre sie an Land, in der Luft oder auf dem Wasser. Und schenke ihnen Erholung, wenn sie im Urlaub sind, und dann auch wieder eine gesunde Rückkehr. Wir beten weiter in der Stille. Und all das, wofür uns vielleicht die Worte fehlen und was wir noch sagen wollen, das legen wir nun mit hinein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, nochmal Platz zu nehmen und wir singen das Schlusslied, die Nummer 89, 1, 2 und 4. Möge die Straße uns zusammenführen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.